Mit Hans-Jürgen Bartsch. Heute Wiederaufbau und Industrialisierung in beiden deutschen Staaten von Franz Josef Brüggemeier und die Wende, Fakten, Probleme und Perspektiven von Jürgen Kocka. Nach der Gründung der DDR 1949 macht die Sozialistische Einheitspartei ihren Alleinvertretungsanspruch geltend. Erst nach der Wende 1989 gibt sie diesen auf, führt ihre ideologischen Grundsätze aber zunächst über die PDS und heute über die Linkspartei fort. Die Erfolge haben trotz ihres Erbes nach der Vereinigung immer stärker zugenommen. Spätestens seit der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ist sie tief im Westen angekommen. Mehr noch. Heute haben die Grünen und die SPD Sondierungsgespräche mit der Linken in Düsseldorf begonnen, um die Möglichkeiten einer gemeinsamen Landesregierung auszuloten. Im Hörsaal schauen wir zunächst darauf, wie es war, als die Deutsche Demokratische Republik unter der SED aufgebaut wurde. Es referiert Franz Josef Brüggemeier, damals Historiker an der Fernuniversität Hagen. Der Mitschnitt stammt von 1993. Heute lehrt Brüggemeier als Professor für Wirtschaft, Sozial- und Umweltgeschichte an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg.
Im Rückblick auf die letzten Jahre der DDR sagte der Schriftsteller Christoph Hein: In der DDR hatten wir es schwerer, weil das ganze Volk am Abend geschlossen in den Westen ausreisen konnte, via Fernsehen. Das nahm den Druck weg. Das war der Unterschied zu Polen, zur Tschechoslowakei, zur Sowjetunion. Dort blieb der Druck erhalten und erzeugte Gegendruck. Im Grunde war die hilfreiche Nähe zur BRD also wenig hilfreich für die eigene Entwicklung. Über diese These ließe sich streiten und zum Beispiel argumentieren, das Westfernsehen habe die DDR nicht gestärkt, sondern zunehmend geschwächt, da es unzensierte Informationen lieferte und den Vergleich mit dem anderen, bedeutend wohlhabenderen Deutschland ermöglichte. Das sei dahingestellt. Interessant ist jedenfalls die große Bedeutung, die Hein diesem Medium zuspricht. Auffällig ist darüber hinaus die enge Verbindung, die er zwischen den beiden deutschen Staaten herstellt, jenseits der oftmals vehementen Abgrenzung der offiziellen Politik. Und schließlich unterstreicht seine Aussage, dass der Zusammenbruch der DDR zwar ein Ereignis von größter politischer Bedeutung war, dass zu dessen Erklärung politische Faktoren allein jedoch nicht genügen. Grundlegender waren ökonomische und soziale Entwicklungen. Grundlegend waren Veränderungen und Blockierungen in der Gesellschaft und dem Alltag der Bevölkerung. Bei deren Erörterung ist ein Vergleich zwischen den beiden Teilen Deutschlands unverzichtbar, nicht nur wegen der langen gemeinsamen Vorgeschichte. Denn erst im Vergleich können wir erkennen, was zusammengehört und zusammenwachsen soll, wie eng die Entwicklung der beiden Staaten und ihrer Bevölkerung miteinander verknüpft war, und wo Unterschiede oder Gemeinsamkeiten liegen. Grundsätzliche Unterschiede, die für die weitere Entwicklung entscheidend waren, wurden schon bald nach Kriegsende deutlich. Die westlichen Zonen waren stärker industrialisiert und verfügten über bessere Rohstoffvorkommen, sodass die Ausgangsbedingungen hier günstiger waren. Wichtiger jedoch war die Zuordnung zu unterschiedlichen Wirtschafts- und Gesellschaftssystemen. Die UdSSR war durch den Krieg stark zerstört worden und deshalb auf umfangreiche Reparationen und Demontagen angewiesen, die bis in die 50er Jahre anhielten. Dazu kam es anfangs auch in den Westzonen, wo allerdings schon bald der Weg des Wiederaufbaus beschritten wurde. Das geschah nicht nur unter den Vorzeichen des Kalten Krieges, um diese Zonen als starke Verbündete zu gewinnen. Vielmehr hatte man, vor allem unter den Einfluss von Keynes und der Amerikaner, aus den Folgen des Versailler Vertrages gelernt. Der Engländer Keynes hatte argumentiert, dass eine Politik der Demontage und Reparationen Deutschland zwar schwäche, England oder Frankreich jedoch nur scheinbar stärke. Auf Dauer würden die angrenzenden Länder bedeutend mehr davon profitieren, wenn Deutschland ökonomisch erstarke und als gleichberechtigter Partner im westlichen System akzeptiert wäre. Der Handel mit einem aufblühenden Deutschland werde allen zum Vorteil gereichen und zugleich eine festere Integration in den Westen bewirken, als dies lediglich mit Verträgen oder politischen Vereinbarungen möglich sei. Diese Überlegung sollte aufgehen. Sie bildete die Grundlage für einen bis dahin nicht gekannten wirtschaftlichen Aufschwung, in dessen Gefolge sich die Bundesrepublik grundlegend umgestaltete und sie führte dazu, dass die beiden deutschen Staaten sich zunehmend auseinanderentwickelten. Die Wachstumsraten des Wirtschaftswunders sind beeindruckend. Sie lagen teilweise über 10% im Jahr und zwischen 1950 und 1960 hat sich das Sozialprodukt mehr als verdoppelt. In den folgenden Jahren war der Zuwachs prozentual etwas geringer, hielt insgesamt jedoch an, und mittlerweile hat sich das Bruttosozialprodukt gegenüber 1950 nahezu verfünffacht. Hierfür gibt es zahlreiche Gründe. Zum einen war die Industrie durch den Krieg bei weitem nicht so geschädigt, wie nach dessen Ende und lange Zeit danach angenommen wurde. Hinzu kamen die Mittel des Marshallplanes, eine qualifizierte Bevölkerung, der Zustrom von Arbeitskräften durch Vertriebene und Flüchtlinge und nicht zuletzt eine wachsende Exportorientierung. Die Nationalsozialisten hatten eine Autarkiepolitik betrieben und die Beziehungen zum Ausland waren, nicht nur als Folge des Krieges, weitgehend gekappt worden. Erst 1960 lag deshalb der Anteil der Exporte mit 17% wieder so hoch wie am Vorabend des Ersten Weltkrieges. In der Folgezeit stieg er weiter an, und heute wird etwa ein Drittel aller in Deutschland erzeugten Produkte exportiert. Dieses Wachstum, insbesondere die Orientierung auf den Export, hatte weitreichende Konsequenzen. Seit den 50er Jahren bestand weitgehend Einigkeit in Politik und Wirtschaft, dass die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepublik gesichert werden müsse. Dazu mussten mehrere Voraussetzungen geschaffen werden. Ein Ausgleich zwischen den Tarifparteien, der in der Mitbestimmung seinen wichtigsten Ausdruck fand, eine ausgleichende Rolle des Staates und eine ausgebaute soziale Sicherung, sowie schließlich ein großer Grundkonsens und politische Mitsprache der wichtigen gesellschaftlichen Gruppen. Vor allem jedoch war damit die Notwendigkeit gegeben, sich fortwährend anzupassen und Wirtschaft, Gesellschaft und Staat grundlegend und immer wieder zu modernisieren. Das ist weitgehend gelungen, wie etwa die anhaltend hohen Exporte trotz mehrfacher Aufwertungen der D-Mark anzeigen. Insgesamt scheint es, dass es wohl in keiner Phase der neueren deutschen Geschichte in Wirtschaft und Gesellschaft so tiefgreifende Veränderungen gab wie während der letzten 40 Jahre in der Bundesrepublik. In den 50er Jahren waren diese Veränderungen vielfach noch nicht zu sehen. Im westlichen Teil Deutschlands, wie in der DDR, galt es, die Folgen des Krieges zu überwinden, Vertriebene und Flüchtlinge zu integrieren und bestimmend war der Wunsch, wieder Normalität herzustellen. Nicht zu Unrecht sprach Erich Kästner von der Zeit des motorisierten Biedermeier, doch die Veränderungen waren unverkennbar. Etwa der Übergang zur Massenmotorisierung, der zunehmende Konsum oder der allmähliche Gewinn an Freizeit. Für einzelne Bereiche wie die Landwirtschaft lässt sich sogar sagen, dass erst jetzt die Zeit der Moderne begann. Die Flurbereinigung, der weite Einsatz von Maschinen, das Vordringen künstlichen Düngers und von Insektiziden sowie vor allem der enorme Rückgang der dort Beschäftigten veränderten diesen Bereich grundlegend. Arbeiteten nach dem Krieg noch mehr als ein Viertel aller Erwerbstätigen in der Landwirtschaft, so liegt deren Anteil jetzt unter 4%. Industrie und Handwerk behaupteten demgegenüber ihre Bedeutung, während der Dienstleistungssektor mittlerweile mehr als die Hälfte aller Beschäftigten zählt. Im Gefolge dieser Veränderungen hat sich die Schicht- und Klassenstruktur allmählich aufgeweicht. Die für die 50er Jahre von Chelsky diagnostizierte nivellierte Mittelstandsgesellschaft hat damals noch nicht bestanden, doch die These umschreibt eine für die folgenden Jahrzehnte charakteristische Entwicklung. In deren Verlauf wurden traditionelle Bindungen aufgeweicht, und der Gegensatz von Stadt und Land weitgehend aufgehoben. Der Einfluss der Kirchen ging zurück, ebenso die Kinderzahl sowie die Bevölkerung insgesamt. Und der Bildungssektor wurde bedeutend ausgebaut, um nur einige Faktoren zu nennen. Im Bildungsbereich waren die Veränderungen besonders markant. Während 1950 lediglich etwas mehr als 10% eines Jahrgangs zum Gymnasium ging, liegt deren Anteil heute bei etwa einem Drittel, und ist damit genauso groß wie der Anteil der Hauptschüler. Da sich unter diesen zudem besonders viele Ausländer befinden, ist die tatsächliche Veränderung noch ausgeprägter. Der Hinweis auf die Ausländer zeigt, dass nicht alle Gruppen von diesen Veränderungen in gleicher Weise profitierten. Auch verliefen sie nicht alle in einer Richtung oder ohne gegenläufige Tendenzen. Als Beispiel sei auf die Arbeitslosigkeit verwiesen. Zu Beginn des Wirtschaftswunders betrug sie etwa 8%, ein Wert, der damals und für lange Zeit als unakzeptabel hoch galt. Er ging in den nächsten Jahren rapide zurück, lag teilweise unter 1%. Doch seit mehr als 10 Jahren ist eine hohe Dauerarbeitslosigkeit zu verzeichnen. Von ihr sind vor allem Ungelernte, Frauen und Ausländer betroffen. Diese gehören zu den Gruppen, die mit dem hohen Tempo der Veränderungen nur schwer mithalten können, und es besteht die Gefahr, dass sie ausgegrenzt werden. Diese Befürchtung hat zu der These geführt, dass etwa 1/3 der Gesellschaft nicht in der Lage sei, sich zu behaupten, mit anderen Worten, dass wir in einer Zweidrittelgesellschaft leben. Die Zahlenangaben sind wohl etwas hochgegriffen, doch die zugrunde liegende Aussage verweist auf ein wichtiges Problem. So ist in den letzten Jahren der Anteil der Armen wieder gestiegen und liegt jetzt bei etwa 11%, eine Verdopplung gegenüber den 70er Jahren. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die heutige Armut nicht mehr mit der vor 40 Jahren und schon gar nicht mit der des 19. Jahrhunderts zu vergleichen ist. Die soziale Grundsicherung findet auf einem hohen Niveau statt, das in der Bundesrepublik höher liegt als in anderen Industriestaaten vergleichbarer Größenordnung. Die Entwicklungen in der DDR verliefen vielfach parallel. Auch hier gab es, trotz der schlechten Ausgangsbedingungen, bis in die 60er Jahre ein beachtliches wirtschaftliches Wachstum, sodass die DDR zeitweilig zu den 10 größten Industrienationen der Welt zählte und innerhalb des Ostblocks das höchste Lebenshaltungsniveau aufwies. Dieses Wachstum verlief jedoch weniger dynamisch, war weniger außenorientiert und hat die Gesellschaft weniger grundlegend verändert. Deutlich wurde dies insbesondere nach dem Ölschock und dem erheblichen Anstieg der Energiepreise in den 70er Jahren. Im westlichen Teil Deutschlands wurde dadurch die Exportorientierung noch einmal verstärkt, während die DDR im Gegensatz dazu zu einer Autarkiepolitik überging und zum Beispiel die heimische Energiereserve, die Braunkohle, stärker nutzte. Das war mit enormen Kosten verbunden und trug zu der zunehmenden ökonomischen Krise bei, durch die die bauliche, wirtschaftliche und infrastrukturelle Substanz in den letzten Jahren weitgehend aufgezehrt wurde. Generell wurden die überkommenen industriellen sowie gesellschaftlichen Strukturen nicht reformiert, sondern eher verfestigt, und in mehrfacher Hinsicht blieb die DDR eine traditionelle Industriegesellschaft. Sie war gekennzeichnet durch einen hohen Anteil von Arbeitern, ein Übergewicht der Schwer- und Rohstoffindustrie, eine ausgeprägte und zunehmende Zentralisierung in Politik und Wirtschaft, eine erdrückende Bürokratie sowie, um nur ein weiteres Beispiel herauszugreifen, einen sehr geringen Anteil von Ausländern, der 1989 bei etwa 1% lag, gegenüber 8-9% im Westen. Auch in der DDR gab es allerdings tiefgreifende Veränderungen. So etwa ein vergleichbarer Bedeutungsverlust der Landwirtschaft, zunehmende Freizeit oder die Explosion im Bildungssektor, die zeitlich sogar vorausging und anfangs noch stärker ausgeprägt war. In den 50er und 60er Jahren mussten nämlich wegen der Flüchtlinge, die überwiegend dem Bürgertum entstammten, zahlreiche Leitungsfunktionen neu besetzt werden. Hinzu kam eine gezielte Förderung von Arbeitern und deren Kindern, sodass es besonders gute Aufstiegschancen gab. Später hat sich dieser Trend wieder umgekehrt. Die Studienchancen für Arbeiterkinder waren in der Endphase der DDR deutlich schlechter als im Westen. Auch scheint es, dass die damals aufgestiegenen Gruppierungen eine besondere Loyalität gegenüber der DDR zeigten, dadurch jedoch so stark mit den bestehenden Verhältnissen verknüpft waren, dass sie in den 70er und 80er Jahren Veränderungen eher behinderten. Ohnehin waren die spezifischen Aufstiegsmöglichkeiten mit dem Bau der Mauer entfallen, während zugleich die Wirtschaft langsamer wuchs als im Westen. Generell lässt sich sagen, dass die ökonomischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in beiden deutschen Staaten in die gleiche Richtung wiesen, in der DDR allerdings verlangsamt verliefen und weniger ausgeprägt waren. Gegenläufige Trends hingegen sind weitgehend ausgeblieben. Hiervon gibt es vor allem 2 Ausnahmen. Zum einen die höhere Berufstätigkeit und bessere Qualifikation der Frauen. Dadurch war eine wichtige Grundlage für deren Emanzipation gelegt, die durch anhaltende Doppelbelastung in Familie und Beruf allerdings konterkariert wurde. Daneben das Fehlen von Arbeitslosigkeit. Bis zu ihrem Ende war die DDR eine Gesellschaft der Vollbeschäftigung. Ja, es herrschte ein Mangel an Arbeitskräften, der allerdings, von heute aus betrachtet, nicht nur ein Zeichen des Erfolges, sondern auch Ausdruck einer bedeutend geringeren Produktivität war. Nach der Einigung führte dies zu der bedrückend hohen Arbeitslosigkeit und großen sozialen Belastungen, unter denen vor allem die Frauen leiden, die einen Großteil ihrer Errungenschaften wieder verloren haben. Die geringere Produktivität hilft auch, die großen Unterschiede in der Umweltpolitik zu erklären. Als Reaktion auf den Ölschock hatte die DDR, wie erwähnt, die Nutzung der Braunkohle forciert und bei der Versorgung mit Primärenergie einen Autarkiegrad von nahezu 80% erreicht. Das machte schon ökonomisch wenig Sinn und wuchs sich ökologisch zur Katastrophe aus. Dieser Brennstoff ist nämlich besonders schadstoffhaltig, sodass sich über die DDR ungeheure Mengen an Schwefeldioxid niedersenkten. Hinzu kam, dass der Energiepreis künstlich niedrig gehalten wurde und zu einer ausgeprägten Verschwendung führte. Nach den USA und Kanada lag der Pro-Kopf-Verbrauch von Energie in der DDR an dritter Stelle in der Welt. Andererseits hat die nachhinkende wirtschaftliche Entwicklung auch Vorteile für die Umwelt gebracht. So war in der DDR die Zersiedlung bedeutend geringer und das Straßennetz weniger ausgewuchert. Auch gab es ein umfassendes System zur Wiedergewinnung von Abfällen und Rohstoffen, doch generell haben die Ausschaltung des Marktes sowie fehlende Möglichkeiten, die Umweltprobleme öffentlich zu thematisieren, zu einem verschwenderischen Umgang mit Ressourcen und einer ausgeprägten Belastung geführt. Es ist bekannt, dass Marktpreise nicht die tatsächlichen Kosten, insbesondere nicht die Auswirkungen auf die Umwelt erfassen. Doch bei knappen Gütern können sie zumindest zu einer effektiveren Nutzung führen. So hat im Westen der deutliche Preisanstieg für Erdöl und andere Energieträger dazu beigetragen, dass deren Verbrauch seit den 70er Jahren nur geringfügig zugenommen hat. Diese Mechanismen, so viel ist mittlerweile klar, sind jedoch kein Ersatz für eine Umweltpolitik. Erste Ansätze für eine solche Politik stammen in der Bundesrepublik aus den 50er Jahren, doch im Zeichen des Wirtschaftswunders konnten sie nicht viel bewirken. In den folgenden Jahren wurden die Debatten intensiver und die Klagen lauter, bis schließlich in den 70er und 80er Jahren eine Reihe von Gesetzen verabschiedet wurde. Diese zielten vordringlich darauf ab, die Abgabe belastender Stoffe in Boden, Wasser und Luft zu reduzieren. Und sie hatten einen gewissen Erfolg. Bei zahlreichen Stoffen ist in den letzten Jahren ein erfreulicher Rückgang zu verzeichnen, doch damit sind die Probleme noch nicht gelöst. Die bisherigen Maßnahmen lassen sich überwiegend als nachgeschaltete Umweltpolitik beschreiben. Diese zielt nicht so sehr darauf ab, die Entstehung von Schadstoffen zu verhindern, sondern greift am Ende des Produktionsprozesses ein und versucht, die entstandenen Stoffe durch Filter und andere Reinigungstechniken zurückzuhalten. Das kann auf Dauer nicht genügen, denn die schädlichen Stoffe werden lediglich aufgefangen. Sie verschwinden nicht und müssen deshalb verbrannt, deponiert, exportiert oder auf andere Weise behandelt werden. Es kommt deshalb darauf an, deren Anfall möglichst zu reduzieren und Produktion sowie vor allem Produkte entsprechend zu verändern. Diese Unterscheidung zwischen Produktion und Produkten ist wichtig. Mit gewissen Einschränkungen lässt sich nämlich feststellen, dass es in den letzten Jahren weitgehend gelungen ist, die Produktionsprozesse selbst zu entschärfen und zu kontrollieren. An deren Stelle sind zunehmend die Produkte als eigentliches Problem getreten, wie etwa die steigende Abfallmenge deutlich macht oder die Zunahme der Automobile. Es kommt darauf an, hier anzusetzen und neue, umweltverträglichere Lösungen zu finden. Das wird nicht einfach sein, denn diese werden stärker in den Alltag eingreifen und die Bevölkerung unmittelbarer belasten als bisher. In der Umweltpolitik sind also neue Maßnahmen erforderlich. Wie diese aussehen werden, ist noch nicht klar. Die bisherigen Gesetze, die auf Grenzwerten und detaillierten Regelungen basieren, stoßen an ihre Grenzen. Hinzu kommen müssen Instrumente, die die tatsächlichen Kosten und Schäden der Umwelt deutlich machen, sei es in Form von Ökosteuern oder Emissionsberechtigungen. Hier ist noch vieles zu klären, die Debatte steht erst am Anfang. Das gilt auch für die Diskussion über die weitere Entwicklung des Sozialstaates, die durch die Kosten der deutschen Einheit eine neue Dringlichkeit erfahren hat. Wie immer der geforderte Solidarpakt im Einzelnen aussehen wird, es ist klar, dass damit Einschnitte und Kürzungen verbunden sein werden. Die Ausgangslage hierfür ist gut, wenn auch widersprüchlich. An erster Stelle zu erwähnen ist der große gesellschaftliche Reichtum. Seit 1980 ist das Bruttosozialprodukt noch einmal um etwa 40% gewachsen. Das klingt nicht so beeindruckend wie die Verdopplung der 50er Jahre, doch die heutige Entwicklung findet auf einem bedeutend höheren Niveau statt. Ein Wachstum von heute lediglich 2% stellt genauso viel zusätzliche Güter zur Verteilung bereit wie 10% zu Beginn des Wirtschaftswunders. Anders ausgedrückt, wenn wir auf etwa 30% unseres Reichtums verzichten würden, würde der Lebensstandard von 1980 erreicht, als die Bundesrepublik ja auch kein armer Staat war. Nun würde ein derartiger Verzicht zu zahlreichen Problemen führen und wäre in der Praxis allenfalls allmählich durchführbar, doch der Hinweis darauf erlaubt es, die Dimension der heutigen Probleme besser einzuordnen. So gesehen ist es ein Glücksfall, dass die Einigung erst 1990 stattfand, als der westliche Teil Deutschlands das hohe materielle Niveau erreicht hatte. Mit Blick auf die sozialen Strukturen ist dieser Zeitpunkt ambivalenter zu beurteilen. Auf der einen Seite haben die im Westen anhaltenden Veränderungen dazu geführt, dass die Kluft sich, zumal in den letzten 10 bis 15 Jahren, fortwährend vergrößerte, sodass die Bevölkerung der früheren DDR sich vom Einigungsprozess förmlich überfahren fühlt und schmerzhaft erleben muss, dass ihre Erfahrungen und Errungenschaften in der neuen Gesellschaft wenig zählen. Andererseits sind mit dem späten Zeitpunkt Vorteile verbunden. In der Bundesrepublik hat sich mittlerweile eine breite Mittelstandsgesellschaft etabliert, mit einem hohen Ausbildungs- und Qualifikationsniveau und einer Außenorientierung nicht nur der Wirtschaft, sondern auch in Freizeit und Kultur. Hier hat der nationale Rahmen seine Bedeutung weitgehend verloren. Das mag als Amerikanisierung beklagt werden, ist jedoch zum einen nicht aufzuhalten und zum anderen das wohl wichtigste Gegengewicht gegen nationalistische Strömungen. Die Mittelstandsgesellschaft wiederum ist nicht, wie seinerzeit vermutet, nivelliert, sondern in sich vielfach gegliedert und geschichtet. Auch gibt es weiterhin bedeutende soziale und ökonomische Ungleichheiten. Zugleich jedoch haben sich die Zuordnungen von Beruf, Ausbildung, Einkommen, Status und Lebensstil verflüssigt. An die Stelle vormals recht starr gefügter Lebenswelten sind eine Individualisierung und Pluralität getreten, die den Einzelnen bedeutend mehr Freiheit und Spielraum gewähren. Der Rückfall in einen traditionellen Nationalismus würde hier keine Basis mehr finden und erscheint schon deshalb unwahrscheinlich, zumindest als allgemeines Phänomen. Bei einer Einigung in den 50er oder 60er Jahren wäre diese Gefahr wohl viel größer gewesen. Der Vielfalt der Lebensformen entsprechen die neuen sozialen Bewegungen, die deutlich machen, dass das traditionelle Parteiensystem nur noch bedingt die unterschiedlichen Gruppen und Interessenlagen repräsentieren kann. Dahinter verbirgt sich ein wichtiges Problem. Es scheint, dass der in den letzten Jahren etablierte Wohlfahrtsstaat nicht nur materiell, sondern auch in seinen Gestaltungsmöglichkeiten an Grenzen angelangt ist. Die traditionellen Staatsaufgaben waren weitgehend darauf beschränkt, Rahmenbedingungen zu schaffen und Verstöße zu ahnden. Jetzt hingegen wird vom Staat zunehmend gefordert, konkrete Ziele zu formulieren und umzusetzen, etwa die Emanzipation der Frauen, ein Recht auf Arbeit oder den Schutz der Umwelt. Problematisch hierbei ist, dass es zum einen sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber gibt, was mit diesen Begriffen gemeint ist. Vor allem jedoch verfügt der Staat nur begrenzt über Möglichkeiten, diese Ziele durchzusetzen. Die Emanzipation der Frauen oder ein Recht auf Arbeit beispielsweise können durch Gesetze nicht erzwungen werden und der Staat wird möglicherweise überfordert. Andererseits legen es die Erfahrungen der letzten Jahre nahe, dem Staat weiterhin eine wichtige Aufgabe zuzuweisen. In der Umweltpolitik etwa haben marktwirtschaftliche Regelungen bisher wenig Erfolg gehabt. Und die Entwicklung in den neuen Bundesländern unterstreicht, wie wichtig ein funktionierender Staatsapparat ist. Damit dieser jedoch leistungsfähig ist, muss in grundlegenden Fragen Konsens bestehen. Der Erfolg der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg erklärt sich nicht zuletzt aus dem gegenüber dem Ausland stärkeren Grundkonsens in Politik und Wirtschaft. Die soziale Ausdifferenzierung und Individualisierung der letzten Jahre nun könnten zu gegenläufigen Entwicklungen führen. Auf der einen Seite ist damit ein größeres Maß an Freiheit und demokratischer Gestaltungsmöglichkeit verbunden. Andererseits kann die Vielfalt der Lebensstile dazu beitragen, dass wenig Gemeinsames bleibt, um die Basis neuer Kompromisse zu bilden. Diese sind nicht nur erforderlich, um die Probleme des Einigungsprozesses zu bewältigen. Hinzu kommt die schon genannte Gefahr, dass mehr und mehr Individuen und Gruppen aus der Gesellschaft ausgegrenzt werden und lediglich eine flexible Reserve für die abgesicherte Mehrheit bilden. Diese Gefahr besteht und die derzeitigen Konflikte um den Solidarpakt oder die nationalistischen Ausschreitungen zu Anfang des Jahres wecken eher Befürchtungen. Insgesamt jedoch scheint es, dass die Voraussetzungen dennoch gut stehen. Die Bundesrepublik der letzten Jahrzehnte kann zwar, so der Historiker Abelshauser, als eine Gemeinschaft zur Förderung des wirtschaftlichen Wachstums und zur Mehrung des materiellen Wohlstandes definiert werden, doch sie hat sich bei der Verfolgung dieser Ziele so grundsätzlich gewandelt und modernisiert, dass eine freiheitlichere und wohl auch belastungsfähigere Demokratie dabei herausgekommen ist.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Als nächstes die Wende. Fakten, Probleme und Perspektiven von Jürgen Kocker. Eine Aufzeichnung ebenfalls von 1993. Kocker, geboren 1941, ist seit 1988 Professor für Geschichte der industriellen Welt an der Freien Universität Berlin. Zuvor war er an der Universität Bielefeld tätig.
Die Worte konnten nicht groß genug sein. Vom Ende der Geschichte sprach der Amerikaner Fukuyama im Hinblick auf das, was 1989-90 geschah. Von der Zeitenwende in Europa schrieb Lothar Rühl. Viele halten am Begriff der Revolution fest, um die dramatischen Ereignisse und Erfahrungen dieser Zeit zu benennen. Nichts sei mehr, wie es war, wird gern in Bezug auf die deutschen Verhältnisse behauptet, die sich besonders grundlegend veränderten. Daran ist viel übertrieben. Auch in tiefsten Zäsuren überlebt meist mehr von der Vergangenheit, als es die Mitlebenden meinen und die dramatisierende Publizistik will. Aber eine tiefe Zäsur war es schon, was da 89-90 geschah. Die einschneidendste seit dem Zweiten Weltkrieg. Ein Umbruch, eine Wende, das Ende einer Epoche in der Geschichte Deutschlands, Europas, ja der nördlichen Hemisphäre. In dreifacher Hinsicht. Erstens, 1989-90 endete der große Systemkonflikt, der die Welt seit der unmittelbaren Nachkriegszeit geprägt und sich im Kalten Krieg zugespitzt hatte. 1989-90 löste sich die von den Supermächten USA und Sowjetunion bestimmte Weltordnung auf, der Niedergang des sowjetischen Imperiums beschleunigte sich und die Grundzüge einer neuen Ordnung zeichneten sich ab, die aber bis heute keine feste Gestalt gefunden hat. Mit der Folge, dass sich Befriedigung über den Zusammenbruch der alten Ordnung zunehmend mit Unsicherheit und Sorge über die Zukunft mischt. In enger Verbindung damit stand zweitens der lange vorbereitete, aber nun plötzlich sichtbar werdende und sich in Form eines rasanten Zusammenbruchs überschlagende Niedergang des diktatorischen Staatssozialismus, wie er sich seit 1917 in der Sowjetunion etabliert hatte und wie er nach 1945 durch die sowjetische Hegemonialmacht im östlichen Europa verbreitet und weltweit propagiert worden war. Mit dem Kommunismus brach nicht nur ein diktatorisches Politikmodell zusammen, über dessen Ende man nur befriedigt aufatmen kann. Mit ihm scheiterte auch ein welthistorisches Experiment – das seine Wurzeln in den sozialistischen Bewegungen des 19. Jahrhunderts hatte und im Namen einer großen Utopie nicht nur schreckliche Opfer gefordert, sondern auch leidenschaftliche Hoffnungen geweckt und generationenlang Anstrengungen motiviert hatte, deren Vergeblichkeit nun evident wurde. Die marktwirtschaftlich organisierten, vergleichsweise offenen Gesellschaften des Westens mit ihren liberaldemokratischen Institutionen und wohlfahrtsstaatlichen Regelungen erwiesen sich als stärker. Unter dem Motto der Zivilgesellschaft wurden sie zum hoffnungsvoll erstrebten Gegenmodell zur niedergehenden realsozialistischen Diktatur. 1989-90 war ein großes Jahr in der Geschichte von Freiheit und Demokratie. Daran ist nicht zu rütteln, auch wenn man heute, 3 Jahre danach, zunehmend fühlt, dass es in der Geschichte nichts umsonst gibt und 1989-90 nicht nur alte Übel beseitigt, sondern auch neue möglich gemacht wurden. Der Sieg über die Diktatur raubt den westlichen Demokratien ihren großen Gegner, damit aber auch paradoxerweise eine Quelle eigener Kraft, Reformfähigkeit und Legitimation. Drittens, die Wende in Deutschland war Teil dieses welthistorischen Umbruchs, von ihm sehr viel stärker bedingt als ihn ihrerseits bedingend. Sie bestand, das soll man gedanklich auseinanderhalten, aus 2 Teilen, dem Zusammenbruch der DDR und der Wiedervereinigung. Diese ging zwar als Beitritt der zerfallenden DDR zur dadurch bestätigten Bundesrepublik vor sich, deren Ordnung damit nach Osten hin ausgedehnt wurde. Doch in diesem Prozess ändert sich auch die aufnehmende Mehrheitsgesellschaft. Und das neue Deutschland ist keine bloße Fortsetzung der alten Bundesrepublik, die in gewisser Hinsicht 1989-90 ebenfalls endete. Der bevorstehende Umzug von Parlament und Regierung von Bonn nach Berlin hat insofern symbolische Konsequenz. Es liegt nahe, 3 Phasen der Wende in Deutschland zu unterscheiden. Die erste reichte vom Beginn der Demonstrationen im September 1989 bis zum Fall der Berliner Mauer am 9. November. Die zweite vom 10. November bis zur ersten und letzten freien Volkskammerwahl am 18. März 1990. Und die dritte vom 19. März bis zum 3. Oktober 1990, als die DDR auch formell zu bestehen aufhörte und die völkerrechtliche Vereinigung gemäß Artikel 23 des fortbestehenden Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vollzogen wurde. Die erste Phase war durch das Zusammenspiel von Massenexodus und Massendemonstrationen gekennzeichnet. Als Gorbatschows Perestroika zeigte, dass es auch im Realsozialismus anders gehen konnte als in der sich abkapselnden, weithin erstarrten DDR, als sich die Verhältnisse und bald auch die Grenzbefestigungen in Ungarn und Polen zu lockern begannen, da drückte sich der wachsende Unmut vieler DDR-Bürger zunächst und vor allem in einer anschwellenden Welle der Massenflucht aus, die über die seit Anfang September geöffnete ungarisch-österreichische Grenze und über die dramatische Besetzung bundesdeutscher Botschaften in Warschau und Prag nach Westen drängte, in die allzeit aufnahmebereite Bundesrepublik. Dieser publizistisch stark beachtete Exodus wiederum war es, der die mangelnde Attraktivität des ostdeutschen Systems eindrucksvoll vorführte, es zusätzlich delegitimierte, bald auch die Schwäche der Ostberliner Regierung enthüllte, im Innern der DDR massive Reformforderungen auslöste und eindrucksvolle Massendemonstrationen auf die Straßen zu bringen half. Die sich seit September zunächst noch im Schatten der Illegalität oder Halblegalität bildenden Oppositionsgruppen wie das Neue Forum, der Demokratische Aufbruch und die Sozialdemokratische Partei in der DDR wuchsen teilweise aus kleinen Zirkeln hervor, die sich zum Teil aus Umwelt- und Friedensinitiativen, zum Teil im unsicheren Schutzraum der protestantischen Kirche entwickelt hatten. Aber zum entscheidenden Motor der Ereignisse wurden die sich allmählich seit September formierenden, spontan friedlichen Demonstrationen von Hunderttausenden, bald von Millionen, vor allem in Leipzig und dann in Berlin. Die Gefahr bestand, dass diese Massenaktionen nach chinesischem Vorbild blutig niedergeschlagen würden. In den dramatischen Stunden des 9. Oktober entschied sich, dass dies nicht geschah. Vor allem wohl, weil die Sowjets zu einer solchen Gewaltlösung nicht bereit waren, die Gorbatschows innerer Reform- und äußerer Ausgleichspolitik widersprochen hätte. Reisefreiheit statt Massenflucht. Versammlungsfreiheit, Vereinigungsfreiheit. So lauteten Transparente dieser frühen Demonstrationen, die nicht auf die Vereinigung mit der Bundesrepublik und die Abschaffung des Sozialismus, sondern auf demokratische Reformen und bessere Lebensverhältnisse in einer weiter bestehenden DDR zielten. Aber durch ihre massive Wucht und angesichts der starren Unbeweglichkeit der Staats- und Parteiführung entwickelten diese an sich unrevolutionären Proteste systemsprengende Kraft. Die Proteststimmung breitete sich aus. Sie wirkte auch in die SED-Mitgliedschaft hinein. Sie verunsicherte die Kader und bedrängte die Führung, die ohne die Möglichkeit des Rückgriffs auf sowjetische Bajonette unsicher und hilflos reagierte. Honeckers Sturz am 18. Oktober, die vergeblichen Stabilisierungsversuche seines Nachfolgers Krenz, der Rücktritt und die Neuwahl des Politbüros am 8. November und schließlich am 9. November die abrupte Öffnung der Mauer und die Gewährung praktisch unbegrenzter Reisemöglichkeiten nach Westen, das waren direkte Folgen der im Endeffekt doch revolutionären Massenbewegung und gleichzeitig bewegende Augenblicke im Leben der ganzen Nation. Am 10. November war klar, dass es mit der DDR nicht mehr so weitergehen würde wie bisher. Offen aber war oder schien, welchen Weg sie nun nehmen würde. Den eines sich gründlich reformierenden, aber selbstständig bleibenden Staats mit sozialistischer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung? Oder den Weg zu irgendeiner Form von Vereinigung mit der Bundesrepublik und damit zur Abschaffung der DDR und ihres Sozialismus? Viele Varianten dieser beiden Alternativen waren denkbar. In den bewegten Tagen nach dem Mauerfall war keineswegs klar, welche innen- und außenpolitischen Spielräume sich öffnen und wohin die Dinge treiben würden. Sie entschieden sich weitgehend in der zweiten Phase der Wende, vom 10. November 1989 bis zum 18. März 1990, und zwar in einem komplizierten Wechselspiel vieler sich gegenseitig beeinflussender Faktoren, Schritte und Abläufe in der DDR, zwischen den beiden deutschen Staaten und in der internationalen Politik. Die Massendemonstrationen wurden radikaler. Der Hass gegen die Diktatur und ihre Akteure trat nun offen hervor. Gerüchte und Beschuldigungen inflationierten. Nach den Privilegien der Herrschenden geriet die Stasi ins Zentrum des Volkszorns, bis hin zur Erstürmung des SD-Hauptgebäudes in der Normannenstraße am 15. Januar. Gleichzeitig ging die Massenabwanderung weiter. Wirtschaftliche Schwierigkeiten kamen hinzu, eine durch und durch instabile Situation mit deutlichen Zeichen der Selbstauflösung. Zwischen Mitte November und Mitte Januar änderte sich die Stoßrichtung der Massenproteste auf den Straßen der DDR. Die bis dahin innenpolitisch und sozial orientierten Forderungen wurden durch nationalpolitische ergänzt, überwölbt, verdrängt. Aus »Wir sind das Volk« wurde »Wir sind ein Volk«. Plakate und Fahnen, Versammlungen und Zeitungsartikel, bald auch Parteiprogramme und Meinungsumfragen zeigten, dass die Forderung nach Wiedervereinigung in der DDR-Bevölkerung rasch an offener Unterstützung gewann und bald von Mehrheiten getragen wurde. Aus der DDR-internen Revolution wurde eine Bewegung für die nationale Einheit. Der Wunsch nach nationaler Einheit bündelte das Misstrauen vieler DDR-Bürger in die Reformfähigkeit des eigenen Staates und ihre Sehnsucht nach rascher ökonomischer, sozialer und politischer Besserstellung, die man durch Anschluss an das vielleicht übermäßig bewunderte, aber in der Tat viel leistungskräftigere System der Bundesrepublik am schnellsten erreichen zu können meinte. Das war eine für die meisten zutreffende Erwartung, wie ich trotz aller Rückschläge und Enttäuschungen der letzten 3 Jahre auch heute noch denke. Zwar hat die Bonner Politik diese nationale Wendung der DDR-Revolution nicht verursacht. Sie wurde von ihr vielmehr überrascht. Noch am 28. November kam die staatliche Einheit nur als fernes Zukunftsziel in Kohls 10-Punkte-Erklärung vor. Die nationale Wendung der DDR-Revolution resultierte aus dem Druck der DDR-Bevölkerung, die ihren Staat mehrheitlich aufgab, lange bevor er offiziell zu bestehen aufhörte. Hätte sich die Mehrheit der DDR-Bevölkerung für die Fortexistenz ihres Staates entschieden, reformiert aber selbstständig, dann wäre es zur Wiedervereinigung nicht gekommen. Andererseits spielte die Bundesrepublik in der Umwälzung der DDR von Anfang an eine große, wenngleich indirekte Rolle. Schon die den Umbruch auslösende Massenwanderung in den Westen wäre ohne die bundesdeutschen Medien und ihren Einfluss auf die DDR nicht möglich gewesen. Auch nicht ohne die Deutschlandpolitik der Bundesrepublik und ihr Staatsbürgerschaftsrecht, das wie eine ständige Einladung wirkte. Die Bundesregierung hat auch die Ungarn gedrängt, ihre Grenzen und damit den Ostdeutschen das Tor zum Westen zu öffnen. Die Revolution in der DDR hätte wohl kaum ihre nationale Wendung genommen, wenn nicht bekannt gewesen wäre, dass die Bundesrepublik prinzipiell für die Wiedervereinigung eintrat. Seit Anfang Dezember 1989 hat sich dann die Bundesregierung auf die Möglichkeit einer raschen Wiedervereinigung schrittweise eingestellt und diese tatkräftig vorangetrieben. Sie eilte damit der westdeutschen öffentlichen Meinung ein wenig voraus, entsprach aber dem Auftrag des Grundgesetzes und im Grunde auch der Überzeugung der großen Mehrheit der westdeutschen politischen Klasse über Parteigrenzen hinweg. Gestritten wurde ja mehr über Modalitäten und Tempo der Vereinigung, kaum über das Ob. Auch in der Bundesrepublik war genug nationales Zusammengehörigkeitsbewusstsein lebendig geblieben, sodass die staatliche Vereinigung bei Wegfall äußerer Hindernisse und angesichts des drängenden Wunsches der Ostdeutschen als etwas quasi Natürliches erschien, jedenfalls solange sie keine größeren Opfer verlangte, und über die wurde ja nicht gesprochen. Jedenfalls beeinflusste nun die bundesdeutsche Politik zunehmend und direkt die DDR-Entwicklung. Durch die Art, wie man mit der Ostberliner Regierung verhandelte, durch finanzielle Gewährungen und Verweigerungen, durch das spektakuläre Angebot einer alsbaldigen Währungsunion, durch große Versprechen und massive Beeinflussung der DDR-Öffentlichkeit, durch Diplomatie auf dem internationalen Parkett. Letztlich entschied sich das Schicksal Deutschlands auf dem Feld der internationalen Politik. So wie die Spaltung Deutschlands ein Ergebnis des Kalten Krieges war, so musste dieser zu Ende gebracht werden, wenn die Vereinigung Deutschlands möglich sein sollte. Die auf innere Reformen und äußeren Ausgleich gerichtete Politik Gorbatschows, die, wie man erst rückblickend weiß, selbst das Zurückschneiden des sowjetischen Hegemonialbereichs zu akzeptieren bereit war und die sich ihrerseits aus den Grenzen der inneren Leistungsfähigkeit des Sowjetsystems im Wettbewerb mit dem Westen ergab, das war die wichtigste Voraussetzung für die Reformen in Polen und Ungarn wie für den Beginn und das Fortschreiten der Wende in der DDR. Anders als 1981 in Polen, 1968 in Prag, 1956 in Ungarn und 1953 in der DDR standen 1989 sowjetische Truppen nicht zur Verfügung, um verbündete Regierungen und Diktaturen im Sattel zu halten, wenn sie von ihren Völkern in Frage gestellt wurden. Aber würden die Sowjets jetzt endgültig bereit sein, ihren Herrschaftsbereich zwischen Elbe und Oder zu räumen? Für welchen Preis in Bezug auf den Status Gesamtdeutschlands, dessen mögliche Wiedergeburt ja auch bei den westlichen Nachbarn Misstrauen auslöste? Würde die Westbindung der Bundesrepublik als Opfer auf dem Altar der Vereinigung gefordert werden? Und was bedeutete die Einigung Deutschlands für die angestrebte Einigung Europas? Die Vereinigung Deutschlands und die Ausarbeitung der damit verbundenen internationalen Regelungen stellen den größten Triumph in der Diplomatie der Nachkriegszeit dar, schreibt der Politikwissenschaftler Karl Kaiser. Unter resoluter Führung der USA wurden die Weichen zwischen dem amerikanisch-sowjetischen Gipfeltreffen von Malta Anfang Dezember und der Einrichtung des 2+4-Konsultationsmechanismus Mitte Februar in Ottawa gestellt. Die Bonner Diplomatie unter der Leitung von Kohl und Genscher hatte erheblichen Anteil daran. Möglich wurde dieser Erfolg aber nur, weil die Diplomaten und Staatsmänner an lange Phasen vorangehender Vertrauensbildung anknüpfen konnten, an die dichte, jahrzehntelange Kooperation zwischen den westlichen Partnern, aber eben auch an Ansätze zur Kooperation mit der Sowjetunion, mindestens seit Helsinki 1975. Die Entspannungspolitik trug jetzt ihre Früchte. Eingezwängt zwischen einer immer eindeutiger auf Wiedervereinigung zielenden Volksbewegung, wirtschaftlichen Schwierigkeiten, fortgesetzter Abwanderung, zunehmenden Einflüssen aus Bonn und dem sich abzeichnenden Arrangement der großen Mächte, besaß die Ostberliner Politik wenig und abnehmenden Spielraum. Die von der Volkskammer 4 Tage nach der Maueröffnung neu gewählte Modrow-Regierung hatte die Macht bald mit dem runden Tisch zu teilen, diesem basisdemokratischen Produkt der Revolution, das neben den alten auch die neuen stehenden Parteien, die Kirchen und andere gesellschaftliche Gruppen versammelte, mit dem Ziel des Dialogs, der Öffentlichkeitsherstellung, der Regierungskontrolle und der Gestaltung der Übergangszeit. Vorsichtige Verfassungsreformen wurden eingeleitet. Die SED begann mit begrenzter Selbstreform, gab sich ein neues Programm, eine neue Führung, einen neuen Namen und verlor die Mehrheit ihrer Mitglieder. Die Blockparteien streiften ihre Abhängigkeit von der SED ab, allerdings meist nur, um in das Schlepptau ihrer westdeutschen Schwesterparteien zu geraten, die ihren Einzugsbereich in die DDR hinein erweiterten. Westdeutsche Politiker dominierten den Volkskammerwahlkampf, in dem die Frage der Wiedervereinigung eine zentrale Rolle spielte. An der Wahl am 18. März nahmen 93% der Wahlberechtigten teil. Es ergab sich eine satte Mehrheit für die Parteien, die für eine rasche Wiedervereinigung nach dem westdeutschen Modell eintraten. Eine tiefe Niederlage erlitten nicht nur die Kommunisten, sondern auch die Bürgerrechtler und Reformer, die die Revolution in der ersten Phase geführt hatten und weiterhin für eine demokratisierte, aber sozialistische und selbstständige DDR, also für einen dritten Weg zwischen kapitalistischer Bundesrepublik und gescheitertem Staatssozialismus, eintraten. Mit deutlicher Mehrheit wählte das DDR-Volk seinen Staat ab, die Selbstaufgabe der DDR. Damit waren die Weichen für die innere Entwicklung im Grunde gestellt. Die Bundesregierung und die neue Ostberliner Regierung unter de Maizière handelten in wenigen Monaten 2 große Vertragswerke aus, den Vertrag über die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion und den Einigungsvertrag, die in den Parlamenten in West und Ost die nötigen 2/3 Mehrheiten fanden und zum 1. Juli bzw. zum 3. Oktober in Kraft traten. Sie regelten die Vereinigung als Beitritt der DDR zur Bundesrepublik nach Artikel 23 des Grundgesetzes. Die vorangehenden Monate hatten zur Selbstaufgabe der DDR geführt, zugleich die Leistungskraft der Bundesrepublik bestätigt und ihr Selbstbewusstsein bekräftigt. Kein Wunder also, dass die Wiedervereinigung weitestgehend als Übertragung des fortbestehenden westdeutschen Systems auf die neuen Länder im Osten angelegt wurde. Die auf der Linken favorisierte Alternative, in der neuen historischen Situation eine neue Verfassung für ganz Deutschland auszuhandeln und sie in einer Volksabstimmung legitimieren zu lassen, hatte keine Chance. Diese Lösung hätte das neue Deutschland weniger klar in der Tradition der alten Bundesrepublik verankert und vielleicht die Möglichkeit geboten, das Erbe der DDR in stärkerem Maße aufzubewahren. Eben deshalb lehnten viele diese nach Artikel 146 des Grundgesetzes durchaus mögliche Lösung ab, die lange Zeit benötigt, auch die außenpolitische Stellung Deutschlands neu zur Disposition gestellt und damit den recht unüberschaubaren Prozess der Wiedervereinigung noch riskanter gemacht hätte. Doch die relativ umstandslose Überstülpung der bundesrepublikanischen Ordnung auf das beitretende Gebiet mit seinen so andersartigen Prägungen und Kräften hat umgekehrt zu erheblichen Problemen geführt, die uns noch heute beschäftigen und noch lange beschäftigen werden. Die rasche und totale Vereinigung geschah unter dem Primat der Politik, zum Teil gegen die Warnungen von Ökonomen. An den Folgen trägt das Vereinigte Deutschland schwer. Und die Regierung versäumte es, die Bevölkerung auf die Opfer und Schwierigkeiten aufmerksam zu machen, die die Vereinigung für die Ostdeutschen zumal, aber auch für die Westdeutschen mit sich bringen würde. Stand eine Täuschung, eine Selbsttäuschung am Anfang? Die Art der inneren Vereinigung hat jedoch ihre außenpolitische Absicherung sehr erleichtert. Hätte man die Vereinigung nach Artikel 146 Grundgesetz durchgeführt oder sie aus anderen Gründen über mehrere Jahre hin schrittweise vollzogen, hätte dies die außenpolitischen Risiken ganz erheblich erhöht. Die außenpolitische Durchsetzung der Wiedervereinigung war keineswegs selbstverständlich. Sie gelang endgültig erst im Sommer 1990. Vermutlich war sie nur in jener kurzen Zeitspanne möglich, in der die Sowjetunion ihre alte Kraft bereits verloren hatte, ohne doch schon in ein Stadium inneren Zerfalls eingetreten zu sein, das sie zu großzügiger Neuordnungspolitik à la Gorbatschow unfähig gemacht hätte. Deutschland wurde zum vollsouveränen Staat, dem auch das Recht zusteht, selbst über seine Bündniszugehörigkeit zu entscheiden. Damit akzeptierten die Sowjets, für viele überraschend, die NATO-Mitgliedschaft Gesamtdeutschlands. Der zukünftigen Westorientierung der Deutschen wurde kein Riegel vorgeschoben. Die vier Mächte Vorbehaltsrechte, die noch von 1945 übrig geblieben waren, wurden aufgehoben. Deutschland akzeptierte die Reduzierung seiner Truppen mit einer Obergrenze von 370.000 und bekräftigte seinen Verzicht auf ABC-Waffen. Es erkannte seine Ostgrenzen nach erneutem Zögern als definitiv an. Deutschland sagte der Sowjetunion erhebliche ökonomische und finanzielle Hilfen zu, vor allem im Zusammenhang des Abzugs der russischen Truppen. Die NATO sprach eine Nicht-Angriffsverpflichtung aus, reichte der Sowjetunion und den anderen osteuropäischen Staaten, wie es hieß, die Hand zu Freundschaft und Zusammenarbeit und versprach eine Revision ihrer Strategie in einer der Sowjetunion entgegenkommenden Weise. Zugleich wurden Ansätze entwickelt und in der Charta von Paris im November 1990 bekräftigt, die die gesamteuropäischen Strukturen stärken sollten und sicherheitspolitisch den Kalten Krieg überwanden. Die Einigung Deutschlands ging mit Fortschritten in der Einigung Europas Hand in Hand, so jedenfalls wurde es 1990 geplant. Dieses Paket enthielt vieles und etwas für jeden. Es machte die Vereinigung Deutschlands international akzeptabel und damit erst möglich. Es zu schnüren erforderte viel Geschick und Einigungsfähigkeit. Man versuchte, aus der Geschichte zu lernen und etwa die Fehler von Versailles nicht zu wiederholen. Die Wiedervereinigung Deutschlands hat, nach kurzem Zögern, die Zustimmung der Nachbarn gefunden. Sie ist friedlich zustande gekommen. Dadurch unterschied sie sich von der ersten Reichsgründung, für die Bismarck drei Kriege führte. Ähnlich tiefgreifend unterscheidet sich die neue Bundesrepublik Deutschland nach Ausdehnung, innerer Struktur und außenpolitischer Stellung vom Deutschen Reich, das 1871 entstand. Die Wende in der DDR war Teil des umfassenden Umbruchs in Ost- und Mitteleuropa, der letztlich auf die sich herausstellende Unterlegenheit des realsozialistischen Lagers im westöstlichen Systemkonflikt und auf den Niedergang der Macht der Sowjetunion zurückzuführen ist. Doch weil die DDR einen anderen, stärkeren Staat gleicher Nationalität neben sich hatte, also einer von zwei deutschen Staaten war, verlief die Überwindung des Kommunismus in der DDR anders als bei ihren östlichen und südöstlichen Nachbarn. Anders als diese verlor sie im Umbruch ihre selbstständige Existenz. Die Überwindung des Kommunismus erfolgte hier in Form der Vereinigung, die zum Hauptinhalt der zweiten und dritten Phase der DDR-Revolution wurde.
Sie hörten aus dem Jahr 1993 die Wende, Fakten, Probleme und Perspektiven von Jürgen Kocker.